Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Chef von Sulzer, Chef von ABB, Schweizer Unternehmer des Jahres 2007. Fred Kindles Biografie als Unternehmer lässt sich sehen. Jetzt hat Fred Kindle eine andere Aufgabe. Er kauft Unternehmen, holt Gewinn aus ihnen heraus und verkauft sie dann. Was ist spannend an diesem Geschäft? An der Arbeit in einem großen Private Equity Unternehmen wie Clayton, Dubilier und Rice? Ist Fred Kindle damit Unternehmer, Financier oder eine Heuschrecke? Das sind Fragen von Urs Sigrist an Fred Kindle am Weltwirtschaftsforum Davos.
Das Tagesgespräch.
Fred Kindle, in der Schweiz kennt man Sie vor allem noch als Chef von ABB. Wie ist das da oben am BEF, Davos?
Ja, das ist teilweise immer noch so. Also ich kenne sehr viele Leute natürlich aufgrund von meiner Vergangenheit bei der ABB, aber auch bei Sulzer. Und das Netzwerk habe ich dann versucht zu übertragen auf meine neue Funktion, die 2008 angefangen hat als Partner bei einer Private Equity Firma.
Und die neue Funktion, ist die wichtiger, internationaler? Was ist sie?
Wichtiger ist vielleicht der falsche Begriff. Es ist eine andere Funktion, es erfüllt auch eine Rolle, es ist auch eine wichtige Funktion. Es ist eine Funktion, die vielleicht weniger im Rampenlicht steht, weniger bekannt ist, aber trotzdem ihre Wichtigkeit hat im allgemeinen Geschäftsleben.
Was Sie dort machen, da kommen wir noch genauer drauf zurück. Wenn wir noch zu Davos bleiben, früher, nehme ich an, als ABB-Chef, haben Sie Minister getroffen aus Ländern, die entweder Kraftwerk bauen, haben Sie Bundesräte getroffen. Und jetzt? Ganz anders?
Es ist teilweise anders. Also Politiker treffe ich weniger, das ist tatsächlich richtig. Das hängt aber auch mit der Tatsache zusammen, dass die ABB natürlich im Infrastrukturgeschäft tätig ist. Und damit hat man automatisch auch Zugang zu Ministern, speziell in Entwicklungsländern oder in den neuen Economies, wie es schön heisst. Aber was andere Kontakte anbelangt, das ist speziell Geschäftspartner, also CEOs, Geschäftsleiter von grossen Firmen, das ist nach wie vor der Fall. Also wenn ich jetzt die Liste wieder auf den Tisch lege, weil ich da am WEF bereits getroffen habe, dann treffen wir, dann wird sich die gross unterscheiden von den Leuten, die ich bei der Arbeit betroffen habe.
Das heisst, es sind Dutzende von Terminen, die Sie wahrnehmen?
Das ist richtig, ja. Also ich habe offizielle Termine aufgeleistet, insgesamt knapp 20 sind das in diesen 3 Tagen. Und da kommen alle die Gespräche dazu, die man halt im Gang noch schnell hat, weil man gerade jemanden sieht, den man kennt.
Also für Sie klar eine Kontaktbörse, praktisch das WEF zum Leute treffen?
Ja, das ist ja so. Also ich bin schon vor langer Zeit, vor 10 Jahren bei Sulzer, nachher bei ABB eigentlich regelmässig im WEF gewesen. Und ich muss eingestehen, ich bin sehr selten in den offiziellen Sessions, die zwar intellektuell sehr spannend sind und auch wertvoll wären zum Mitmachen, aber ich habe nicht die Zeit. Ich treffe vor allem Leute und habe bilaterale Gespräche.
Also die gesellschaftliche Dimension, die da am WEF, beispielsweise der WEF-Chef Klaus Schwab, so betont, die ist einer, wenn ich es jetzt salopp sage, eigentlich gleich.
Nein, das eigentlich ist mir nicht. Es ist einfach von der Priorisierung von meiner Zeit her ist untergeordnet. Also dort, wo ich kann, versuche ich schon teilzunehmen. Aber ich habe sehr viel, es ist mit den Einzelterminen, jemand hat schon gesagt, es ist High-Speed-Dating im Geschäftsleben. Sehr viel, es ist einfach durch das beleitet. Dann kann man nicht irgendwo schnell eine Stunde in eine Session mitmachen.
Aber hat man als Unternehmer, wo Sie ja sind, hat man da nicht auch eine gesellschaftliche Verantwortung, dass man da fast mitmachen müsste, mitdiskutieren, wie es der Welt soll gehen?
Ja, das ist richtig, das hat man sicherlich. Also darum sage ich, es ist ja nicht exklusiv nur 1-zu-1-Treffen. Also dort, was für uns offenbaren Nutzen hat, dort machen wir schon mit. Wir sind in verschiedenen Panel-Diskussionen dabei. Wir haben auch der CEO von unserer Firma, verbringt gerade jetzt 4 Stunden in einer sogenannten Governance-Session. Das ist also ein ganz langes Meeting, wo es nur um die Themen geht. Also es ist nicht exklusiv nur zum Selbstzweck.
Und so am Rand, Sie sind ja beispielsweise auch noch Verwaltungsrat bei der Stadler Rail, also bei dem Eisenbahngeschäft von Peter Spuhler. Reden Sie auch noch über den Werkplatz Schweiz?
Absolut, absolut. Also der Zufall will, dass ich die verschiedensten Geschäftskontakte, die ich da habe, die sind nicht nur da für meine Funktion als Partner bei der Private Equity Gesellschaft, sondern da geht es zum Teil auch um Stadler Rail und es geht um andere Themen, die für andere Firmen, eben Zürich haben Sie erwähnt, könnten für relevant sein.
Und beispielsweise den Bundesrat treffen Sie auch noch da oben, oder
das nicht? Bundesrat habe ich bis jetzt nicht vorgesehen. Zu Arbeitszeiten ist das noch der Fall gewesen. Aber jetzt, ich meine, ich bin in London daheim, ich bin in einer Beteiligungsgesellschaft tätig, da ist der Umgang mit der Politik in der Schweiz auch nicht mehr so zwingend.
Die Beteiligungsgesellschaft eben ist in London daheim. Es hat, wenn ich gelesen habe, rund 50 Mitarbeiter dort. Sie sind dort einer der Partner. Ihr Job dort ist es, habe ich gelesen, Firmenwaisenkinder, auf Englisch Corporate Orphans, zu finden. Wie findet man die? Suchen Sie die auch da zu Davos?
Ja, das ist ja mit dem Zweck, darum sind die Meetings eben so wertvoll, weil da geht es auch schlichtweg um die Frage, wenn ich jetzt einen Firmenleiter treffe, ich sage zum Beispiel einen Löscher von Siemens, das ist eine geile Frage, ja, wird der Siemens irgendwann mal sich strategisch neu orientieren, gibt es unter Umständen Divisionen, die vielleicht mal verkauft werden, und es ist für uns sehr wichtig, dass man frühzeitig wissen, spüren, wo etwas vielleicht mal könnte in Gang kommen, weil man kann nicht einfach etwas auf gut Glück kaufen, man muss sich schon davor informieren, ein Bild setzen, mal Zeit investieren. Und darum ist es eben wichtig, den Fingerzeig frühzeitig zu halten.
Die Firmen weisen Kinder eben, das klingt dann ein bisschen nach vernachlässigt.
Ja, das ist ein negativer Ausdruck, aber es ist tatsächlich so. Also alle Firmen, wenn sie eine gewisse Größe erreicht, dann haben ein Portfolio von Divisionen, von Geschäftseinheiten. Meistens werden nicht alle gleich behandelt, auf gewisse Divisionen wird gesetzt. Da tut man investieren mit Kapital, man tut da die besten Leute die anderen. Und andere Divisionen tut man vielleicht nicht so fördern. Das sind dann die vernachlässigten Kinder, eben die weisen Kinder. Und die sind wir ganz neugierig. Weil dort, wo etwas vernachlässigt worden ist, kann man in der Regel auch etwas verbessern. Und das ist ja unser Zweck. Also man möchte etwas kaufen, was man verbessern kann. Und wenn man es verbessert hat, nach 5 Jahren wieder verkaufen zu einem höheren Preis.
Das ist das Geschäftsmodell, da können wir auch noch drauf zurückkommen. Bei den Reuters, dem Wirtschaftsnachrichtendienst, habe ich gelesen über die Private Equity Firmen, wo Sie ja ein Partner sind davon, über die Leute, das sagen Firmenjäger. Würden Sie sich auch so bezeichnen?
Ja, der Jäger, der Aussage hat etwas Findliches an sich. Das ist überhaupt nicht etwas, was unsere Firma jetzt pflegt. Unsere Firma versteht sich als Partner. Ich gebe mir vielleicht ein, zwei Beispiele. Unsere Firma gibt es schon relativ lang in dieser Private Equity Szene. Wir sind 1978 gegründet worden. Wir haben anfangs 90er Jahre ein sehr grosses Geschäft abgewickelt mit der IBM. Die IBM hat damals ihre Printer Division, also das Printergeschäft, ausgliedert und hat sich sehr wohl überlegt, wem geben wir das? Und wir sind dann zum Zug gekommen, weil wir als Partner auftreten sind. Wir verstehen uns als Partner zu den Verkäufern. Ähnlich so mit Herz, also mit der Mietwagenfirma, die ursprünglich bei Ford war. Und Ford hätte wieder einen ausgliedert. Nach jahrelanger Überzeugungsarbeit ist es dann gelungen, das tatsächlich zu übernehmen, zu kaufen. Das geht nicht als Jäger. Wir machen nichts, was feindlich ist, sondern wir verschauen uns als Partner zu den Verkäufern. Die Partner sind ja interessiert, dass der, was übernimmt, das Richtige mit der Division macht und das Geschäft nachher weiter blüht und nicht irgendwie zu Grund geht.
Und die weisen Firmen, ich habe gelesen, sie schauen 100 bis 200 so weise Firmen an pro Jahr und daraus ausgeben es dann 3 bis 4 Investitionen. Ist das etwas
Verhältnis? Ja, das stimmt. Aber man könnte sagen, 200, 250 Geschäftsideen anschauen pro Jahr.
Das ist ein sehr kritischer Blick, den Sie da anwenden. In dem
Fall. Ja, das ist auch für mich sehr spannend, um das miterleben. Ich habe sehr viel Kenntnis von der Grossindustrie, bin dann auch in das Geschäft reingekommen. Es ist schon unglaublich, wie schnell und wie intensiv, dass man sich mit einem neuen Geschäftsgegenstand eigentlich beschäftigen, aber beschäftigen muss und auch verstehen muss. Und da wird also Tag und Nacht geschafft. Da wird also in wenigen Wochen wird sehr viel aufgearbeitet, das Marktumfeld, Konkurrenz, mögliche Expansionsideen und man muss dann auch relativ schnell fürstig machen, weil der Konkurrenzdruck von anderen ist auch vorhanden.
Aber wenn von 200 Firmen, die Sie anschauen, nur 3 bis 4 ihren Ansprüchen genügen, muss man umgekehrt sagen, das ist eigentlich sehr wenig.
Ja, das ist sehr wenig, weil sehr vieles schaut mir an und schüttelt sehr schnell den Kopf, weil es vielleicht Branchen nicht gefällt, weil der Sektor zu zyklisch ist oder weil es zu viel Kapital investiert werden muss. Ein matchentscheidendes Kriterium für uns ist sicherlich die Möglichkeit, mit operativer Veränderung wirklich eine positive Verbesserung anzubringen. Das ist so und so. Also wir sind nicht eine Firma, die jetzt nur auf Financial Engineering, was so schön heisst, setzt, sondern wir möchten können etwas verbessern. Darum bin auch ich dabei. Sonst wäre ich gerne in der Private Equity gegangen.
Wie ähnlich ist denn die Arbeit zu dem, was Sie bei der ABB gemacht haben?
Sie ist zu 2/3, würde ich sagen, ist sie sehr ähnlich. Also ich bin in meiner Funktion als sogenannter Operating Partner, im Unterschied zu den Finanzpartnern, bin ich dafür zuständig, dass wenn wir das Geschäft gekauft haben, dass dann die richtigen Sachen gemacht werden. Ich werde Chairman, also Verwaltungsratspräsident von solchen Investitionen und arbeite dann zusammen mit der Geschäftsleitung, also mit dem CEO, dafür, dass die richtigen Massnahmen identifiziert und umgesetzt werden. Und das ist in letzter Konsequenz nicht sehr anders als damals, als ich als ABB-Chef mit meinen Divisionsleitern verkehrt habe.
Muss man nicht auch mehr aufs Geld schauen, weil man hat viel Fremdkapital, viel Geld auch, das aufgenommen ist, muss man nicht auch mehr aufs Geld schauen als jetzt bei der ABB. Also, dass sie gleich näher bei der Finanzindustrie sind als jetzt bei der ABB beispielsweise.
Sie haben teilweise recht, man muss viel mehr aufs Geld schauen, weil wir tun natürlich immer, wenn wir ein Geschäft kaufen, tun wir einen gewissen Anteil Fremdkapital einsetzen. Und das Fremdkapital, das ist eine gewisse Gefahr. Das muss man berücksichtigen, dass man da Zinsen drauf zahlen kann, dass man sie irgendwann auch zurückzahlen kann. Und das gibt einen gewissen Druck. Das ist aber ein positiver Druck. Der positive Druck heisst nicht, dass wir näher bei der Finanzindustrie sind. Das heisst einfach, wir können es nicht leisten, dass wir Massnahmen zur operativen Verbesserung einfach verschlendern, dass wir ein Jahr, zwei verspielen. In der Regel haben wir erhalten durch für fünf Jahre plus. Das ist eine lange Zeit, um etwas umzusetzen. Aber wenn man ein, zwei Jahre vertrödelt, wird es sehr, sehr schwierig, dann die entsprechenden Rendite rauszuholen. Also das ist ein gesunder Druck, wirklich etwas zu leisten und umzusetzen.
Jetzt gibt es ja, Fred Kindle, gegen die Branche von der Private Equity gibt es grosse Vorwürfe, populäre, sehr populäre Vorwürfe. Der Hauptvorwurf ist der, die Private Equities sagen Heuschrecken. Das hat der Franz Müntefering mal gesagt, der deutsche SPD-Politiker vor ein paar Jahren. Was sagen Sie da dazu? Heuschrecken, Kindle.
Ja, also, es ist, also, Heuschrecken Kindle habe ich bis jetzt noch nicht gehört.
Ich hoffe, bin ich der Erste, der das sagt.
Und hoffe, das auch nie zu hören. Es gibt auch noch andere Tierli.
Es ist als Frage ja gemeint.
Im Bremstierleben gibt es auch noch Bienen als Beispiel. Das wäre vielleicht auch ein Vergleich. Nein, ich würde behaupten, ich verstand den Vorwurf.
Es ist natürlich, dass man schnell kommt, oder? In ein Unternehmen, schnell Gewinn macht und wieder geht.
Ja, ja.
Und übrig bleiben die arbeitslos sind.
Ja, also emotional verstand ich den Vorwurf teilweise. Weil es hat natürlich schon Exzess gegeben. Es hat auch Leute gegeben, die sehr reich geworden sind und mit dem auch umpropagiert haben. Und das braucht es eigentlich nicht. In Tat und Wahrheit, es gibt verschiedenste Studien. Auch das WEF als Beispiel hat eine entsprechende Studie gemacht über die Jahre hinweg. Die würden Ihnen belegen, dass eigentlich die Default Rate, also die Anzahl von Konkursen, wo in der Private Equity Industrie tatsächlich passiert, überhaupt nicht über das Mittelmaß rausgeht von dem, was in der allgemeinen Geschäftswelt stattfindet. Also die Fakten entsprechen dem Vorwurf überhaupt nicht. Ich glaube, es hängt damit zusammen, dass Private Equity, nur schon der Name Private Equity, viele Leute verstanden haben, was das bedeutet. Darum sage ich Beteiligungsgesellschaft. Das hat einen gewissen Dünkel an sich. Man weiß nicht genau, was sich dahinter verbirgt. Und dann hat es eben gewisse
Exponenten. Und das ist auch nicht offengelegt natürlich. Also Zahlen beispielsweise, richtig, müssen Sie keine offenlegen.
Schauen Sie, das ist ja einer der grossen Vorteile. Also wir haben zwei, drei matchentscheidende Vorteile. Das eine, das heisst Private Equity, das heisst, es ist Privatkapital, es ist nicht öffentlich quotiert. Das heisst, wir können es auch leisten, ein, zwei Jahre wirklich Verlust in Kauf zu nehmen, wenn wir glauben, wir machen das Richtige. Wenn sie öffentlich quotiert sind, sie sind CEO, alle Vierteljahr muss Bericht erstatten, dann können sie nicht 6-7 Quartale immer von Verlust sprechen. Und dann kommt irgendwann, kommt der Aktionär, kommt der Fondsmanager, kommt der Verwaltungsrat und sagt, so geht das nicht mehr weiter. Im Private Equity haben sie den Luxus, wenn sie tatsächlich überzeugt sind, sie machen das Richtige. Umgekehrt, wie ich schon erwähnt habe, haben sie aber auch Leistungsdruck und Zeitdruck. Sie können nicht schlendern, sie müssen Fischung machen.
Das heisst, man hat eigentlich, dass man nicht börsenkotierte Unternehmen beteiligt ist daran, hat man eigentlich den Vorteil von Familienbetrieb?
Das ist eine sehr interessante Frage. Ich habe schon Vorteile gehalten, wo ich genau das gemacht habe, wo ich einen Familienbetrieb einerseits, öffentlich quotierte Unternehmen und Private Equity miteinander verglichen habe. Jedes Modell hat seine Vor- und Nachteile. Private Equity hat einen Haufen Vorteile, hat auch einige Nachteile.
Und was sind denn die Nachteile, wenn wir vielleicht auf die auch noch zu reden kommen?
Ja, Nachteil gibt es sicherlich in der Zeitdimension. Also wir haben eine durchschnittliche Halteperiode von 5-6 Jahren. Ich sage Ihnen ganz offen, in 5-6 Jahren gehen Sie zum Beispiel weniger Augenmerk darauf, wer wird in 10, 15 Jahren so weit nachgreift sein, dass er vielleicht mal die Führung vom Unternehmen übernehmen kann.
Also Kontinuität fehlt dann gleich ein bisschen.
Ja, also der Vorwurf, man würde eine leere Hülle verkaufen, der greift völlig zu kurz. Sie kann nicht auch nach 5 Jahren eine leere Hülle verkaufen. Der Käufer wäre ja blöd, der würde Ihnen einen anständigen Preis für das zahlen. Also das geht nicht. Aber wenn es um sehr langfristiges Denken geht, Strategie zum Beispiel, wo wollen wir in 10, 15 Jahren sein, was für eine Vision haben wir, oder Kaderpersonal, die Jungen, die High Potentials, wie es Neudeutsch heisst, wo stehen die und wo sind die 10 Jahre? Das ist ein Aspekt, der für uns weniger wichtig ist. Weil wir wissen, die 10, 15 Jahre sind wir nicht mehr rum. Haben wir eigentlich mit dem Geschäft nichts mehr zu tun.
Das heisst, wo würden Sie denn Grenzen setzen? Ich meine, die Heuschrecken, das ist ja das Bild, und ich brauche es jetzt letztes Mal, wo heisst, es hüpft vom einen zum anderen. Man geht schnell ein Unternehmen kaufen und geht dann wieder raus. Ja, Sie sagen jetzt, dass Sie 5 Jahre und mehr drin sind. Da würden Sie sagen, darum ist Ihr Geschäftsmodell nicht das von einer Heuschrecke?
Ja, eine Heuschrecke, das Bild greift eben zu kurz, weil das ist eine biblische Plage, oder? Die Heuschrecke, die fließt
alles. Darum ist natürlich kahl, auch so haften geblieben.
Kahl und leer und hüpft dann weiter. Sie kann, ja, in unserem Geschäft, sie kann etwas kahl und leer fressen, noch weiter hüpfen, wenn sie das Gefühl haben, sie können das leer gefressene Tür verkaufen. Das geht nicht. Also, wir müssen aufbauen. Unsere Geschäfte, die würden auch viel wertvoller, wenn man wächst. Also nur mit Kostenschneiden als Beispiel wird man nicht reich bei Private Equity.
Sie sind beispielsweise Verwaltungsratspräsident von der Exova. Das ist eine Materialprüfgesellschaft, die kennt man da nicht so, aber hat 4'000 Angestellte. Dann haben Sie mir gesagt, dass man 6% gewachsen. Wie ist denn bei den Angestellten, bei den Arbeitsplätzen, ist man da auch im Wachstum?
Wir sind heute wieder im Wachstum. Jetzt muss man vielleicht dazu sagen, Exova haben wir gekauft im Herbst 2008. Also genau, als die Finanzkrise angefangen hat. Und selbstverständlich haben wir 2009 und Anfang 2010 auch mit der Weltrezession zu kämpfen gehabt. Darum ist der Personalbestand auch ab. Und also da muss ich ungeschminkt sagen. Umgekehrt sind wir im letzten Jahr stark gewachsen, sowohl im Umsatz wie auch der Personalzahlen. Also, wie ich gesagt habe, Effizienz trimmen, Produktivität zu erhöhen, das gehört dazu, das muss man machen. In der Regel sind Private Equity Firmen schneller in der Produktivitätssteigerung, sind in der Regel auch, sagen wir mal, es klingt ein bisschen frech, aber fortschrittlicher auch in gewissen Methoden anwenden. Das Wachstum kommt dann meistens so ein Jahr, 3, 4, 5 in der Halteperiode.
Also durchaus, dass zu Ihrem Konzept auch gehört, dass Arbeitsplätze entstehen.
Unbedingt. Also wie gesagt, ich könnte Ihnen jetzt da Statistiken vorweisen, die das belegen würden, aber es ist ja so.
Wie schwierig haben die verschiedenen Krisen ja schon, eben Finanzkrise war 2008, jetzt ist die Euro-Krise, wie schwierig haben die eigentlich das Geschäft gemacht? Weil eben es ist angewiesen darauf, dass Leute Vertrauen haben zu ihnen, ihnen Geld geben und sie sind darauf angewiesen, bei den Banken können Geld zu nehmen. Das sind ja die zwei verschiedenen Quellen, wo das Geld herkommt. Wie schwierig ist oder wie sehr trifft sie die Krise?
Ja, also so eine Krise hat natürlich schon Einfluss, einen negativen Einfluss. Wenn ich das Geschäft beschreibe, meinen alten Kollegen als Beispiel, dann sage ich immer, wenn man normale Firmen in Anführungszeichen führt, dann hat man vor allem einen Markt, der wichtig ist, das Absatzmarkt. Kunden, die kaufen viel oder sie kaufen wenig und das macht einen riesigen Unterschied. In einer Private Equity Firma hat man zudem noch den Finanzmarkt, das sind Banken oder High Yield, also das Geschäft mit der hochverzinslichen Anleihen. Das ist wiederum ein Markt, der sehr schnell sich öffnet oder schliessen kann. Und wenn das nicht geschlossen ist, heisst das, wir können eigentlich nichts finanzieren. Und letztlich haben wir noch Investoren. Das sind Pensionskassen, das sind Universitätsstiftungen, das sind Sovereign Wealth Funds, es sind auch vermögende Einzelpersonen. Die haben unter Umständen sehr viel Liquidität, weil die Börse sehr gut gelaufen ist und die Weltwirtschaft blüht, oder sie haben eher wenig.
So wie jetzt.
So wie jetzt. Das heisst, wenn die Weltwirtschaft nicht gut läuft, die Investoren wenig Geld haben, die Banken eher im Rückzug sind und auch ihre sogenannte Leverage, also den Verschuldungsgrad reduzieren, dann betrifft das natürlich, dann wird das Geschäft schwieriger. Aber jetzt für uns als spezielle Firma ist das nicht unbedingt ein wahnsinniges Problem. Wir sind ja, wie wir beschrieben haben, sehr selektiv. Wir machen bloß 3 bis 4 Akquisitionen im Jahr. Die 3 bis 4 Akquisitionen bringen wir auch an, wenn das Geschäft schwieriger wird. Wir haben als Beispiel 2009 haben wir ein sehr gutes Geschäftsjahr gehabt, 2010. Weil wir einerseits recht gross sind, aber nicht zu den allergrössten zählen, ist das für uns jetzt kein dominierendes Problem.
Verstehen Sie sich, ich habe es vorher mal gesagt, aber verstehen Sie sich tatsächlich als Unternehmer jetzt viel mehr als jetzt beispielsweise als Finanzier oder gar als Spekulant? Unternehmer, Kindle.
Absolut. Also ich nehme auch immer noch in Anspruch, dass ich zum Teil mit einem kritischen Auge von außen auf Private Equity schaue. Also ich habe auch meine kritischen Gedanken dazu, obwohl ich insgesamt das Modell eigentlich für gut befinde. Und wenn mich jetzt jemand als Finanzier oder Spekulant würde bezeichnen, dann würde ich nur den Kopf schütteln und sagen, nein, also wenn das der Fall wäre, dann hätte ich den Schritt in Private Equity gerne nicht gemacht. Ich bin auch in Private Equity wegen der Firma, wo ich heute dabei bin, Clayton, Dubilin & Rice. Wir sind 1978 gegründet worden. Wir haben seit am Beginn immer operative Partner gehabt. Wir haben ein paar sehr, sehr stolze Namen bei uns. Der Jack Welch, der 20 Jahre lang CEO bei General Electric war, ist ein Partner bei uns. Der A.G. Leffley, der 10 Jahre lang Chairman CEO bei Procter & Gamble war, enorm erfolgreich bei uns.
Und wir da können auch Sie noch denen über die Schulter schauen und etwas lernen?
Absolut. Ich kann von allen Personen lernen, nicht nur von den grossen Namen, grossen Figuren. Es gibt jeden Tag etwas zum Lernen.
Bei ABB sind Sie angestellt gewesen, jetzt sind Sie Unternehmer. wo sie ihren Kindern gesagt haben, sie hätten jetzt gar keinen Monatslohn mehr. Wie haben sie das denen erklärt?
Ja, so wie sie es gerade gesagt haben, sie hätten die Augen leicht geöffnet, das waren Teenager damals, und haben erklärt, dass ich keinen Monatslohn mehr habe. Und dann haben sie gefragt, ja, verdienst du schon überhaupt etwas? Und gesagt, ich bin jetzt Partner in einer Firma. Und natürlich haben wir gewisse reguläre Einnahmen, die quasi stetig fließen, aber die brauchen wir zur Kostendeckung. Da würden auch die normal salarierten Personen damit entlohnt. Ein Partner bei unserer Firma hat eigentlich keinen Lohn. Ende Jahr schauen wir, was ist im Kästchen übrig. Und das, was übrig ist, wird verteilt unter den Partnern. Und wenn wenig oder so gerne nichts übrig ist, dann gibt es halt nichts.
Aber man kann schon sagen, das sind eher Millionen als nichts.
Also im Schnitt bin ich nicht schlecht gefahren. Ich muss sagen, obwohl Geld für mich nicht das Wichtigste ist, aber finanziell kann ich mich überhaupt nicht beklagen. Wir haben gut geschafft. Ich darf sagen, da wird auch sehr hart geschafft. Da wird also zum Teil rund um die Uhr geschafft und verschiedenste Wochen in die Uhr geschafft. Es ist nicht so, dass da einfach für nichts ein Haufen Geld verdient wird.
Wir sind hier am WEF. Die Schweizer Industrie, wenn es ganz am Anfang gesagt, ist etwa die Iran-Thema auch Thema für Sie. Es ist eine schwierige Situation für die Schweizer Industrie, für den ganzen Export. Ist eigentlich gut für Sie. Da sind eher Übernahmen möglich, oder?
Ja, also Krisen oder herausfordernde Zeiten, beide Aspekte. Es ist einerseits eine Bedrohung vom Geschäftsmodell, weil gewisse Sachen schwieriger werden, sind das Thema Finanzierung erwähnt. Gleichzeitig gibt es auch eher Perlen zum Entdecken. Also mir persönlich ist es fast lieber, wenn das Geschäft ein bisschen schwieriger ist, wenn alles sehr gut läuft, wenn der Markt, also der Markt fast überschwellig ist und dann steigen die Preise einerseits, der Konkurrenzkampf ist gross, man kommt auch unter Druck, etwas zu machen, was nicht Sinn macht. Also mir ist lieber, wenn das Geschäft ein bisschen schwieriger ist. Das gibt eher Möglichkeiten, zum Perlen zu identifizieren.
Also so die 2-3 Jahre voller Krisen und wo man manchmal nicht recht weiss, wo steht es überhaupt, das ist Ihnen lieber, als wenn es, wie soll ich sagen, normal läuft. Ich
würde sagen, der stetige Lauf wäre eigentlich das Optimum. Selbstverständlich, eine Krise ist schlecht. Also eine Krise, wie wir es jetzt 2008 gesehen haben, mit Auswirkungen 2009, das brauchen wir nicht mehr. Und auch, ich wäre froh, wenn die Staatsverschuldungskrise in Europa endlich fertig wäre. Ich glaube, das ist zermürbend.
Das
absolut, das ist zermürbend, was da passiert. Aber für uns jetzt als Private Equity House, bis jetzt ist es nicht irgendwie existenzgefährdend gewesen. Wir haben gut gewirtschaftet.
In der Schweiz sind Sie bis jetzt nicht beteiligt. Kann das noch ändern?
Ich würde es hoffen. Also ich persönlich habe mir schon zum Anspruch gemacht, im deutschsprachigen Raum aktiver zu werden. Wir haben auch weitere Personen jetzt bei uns angestellt als Partnerin, eine Dame aus Deutschland. Es wäre schön, wir können das Geschäft in der Schweiz abschliessen, aber das ist schon immer abhängig von den Opportunitäten, die sich ergeben.
Und da haben sich jetzt am WEF bis jetzt noch keine ergeben?
Wenn sich solche ergeben hätten, würde ich es jetzt nicht am Radio mitteilen.
Gut, Fred Kindle, danke Ihnen für das Gespräch.
Es ist gern gewesen.
Heute ist er Private Equity Unternehmer, der frühere Chef von ABB und von Sulzer, der Fred Kindle. Und er ist so etwas wie der typische Teilnehmer am WEF. Darum war der Fred Kindle Gast im Tagesgespräch beim Urs Sigrist.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.